Ja, immer nur leisten oder einfach mal sein. Wir haben uns entschlossen, euch heute Abend einfach mit Du anzusprechen. Das ist einfach ein bisschen einfacher und vielleicht auch ein bisschen persönlicher. Wir hoffen, dass ihr gut damit umgehen könnt. Ja, es ist schön, dass ihr es geschafft habt, heute Abend hier zu sein. Ihr hättet allen Grund gehabt, zu Hause zu sitzen, vielleicht die Steuererklärung zu machen oder den Sonntagsbraten vorzubereiten oder irgendwelche Familienfeierlichkeit zu organisieren. Hand aufs Herz. Wir Christen, über 40, und es sind viele heute Abend hier, sind Weltmeister im heiligen Leisten. Denn wir ruhen nicht einfach aus, sondern wir machen Sonntagsmanagement. Auch der Sonntag muss gemanagt werden. Wir lesen die Bibel nicht nur, sondern wir erarbeiten uns den Segen. Wenn wir im Garten sitzen und die Vögel beobachten, denken wir ganz schnell nach 5 Minuten, eigentlich müsste man ja mal wieder Unkraut jäten. Natürlich zur Ehre Gottes. Ja, wir sind in einem Alter, in dem wir wissen, wie man den Laden am Laufen hält. Aber mal ehrlich, wann bist du das letzte Mal im Sessel oder auf dem Sofa gesessen und hast einfach eine schöne Musik angehört? Oder dich mit deinem Ehepartner getroffen, ohne über die Konfirmation der Kinder oder der Enkel oder die Pflege der Eltern oder die kaputte Spülmaschine zu reden? Einfach nur so. Man nennt es manchmal zwecklos zusammen sein.
Und dass ihr euch ein bisschen einschätzen könnt, haben wir einen Hamsterrad-Check mitgebracht. Der heilige Hamsterrad-Check. Wir sind ja hier in heiligen Hallen. Ihr beantwortet einfach die folgenden Fragen, die hier kommen, und für euch selber ganz still und überlegt euch, würde ich mit Ja oder mit Nein antworten. Also stopp, erstmal die erste Frage. Genau. Wenn du betest und dir einfällt, dass du noch Brot kaufen musst, schreibst du dann innerlich gleich einen ganzen Einkaufszettel fertig und dankst Gott für sein Versorgen? Überlegen, sage ich Ja, sage ich Nein, passiert mir das? Wer Ja sagt, er darf sich 3 Punkte merken. Das Nächste. Hast du schon mal beim Spazierengehen, beim Walken, manche joggen ja vielleicht auch, irgendeinen Kopfhörer im Ohr gehabt? Oder die Audiobibel? Einfach nur, damit die Zeit ganz effizient genutzt ist? Beim Ja darf man sich 5 Punkte notieren. Also wer 2-mal Ja gesagt hat, ist jetzt schon bei 8. Dann die Zeit zu zweit. Endet deine Zeit zu zweit normalerweise mit irgendwelchen Besprechungen? Hier ist ein Putzplan aufgeführt, Autoreparatur oder so, Termine, Kinder und Enkel. Wenn es dir so geht und du Ja sagen würdest, merkst du dir 8 Punkte. Wenn du also schon 3-mal Ja gesagt hast, bist du schon bei 16. Es gibt aber noch einen Punkt, das 4., der sogenannte Sonntagsstress. Hast du am Sonntagnachmittag ein schlechtes Gewissen, wenn du 2 Stunden lang geschlafen hast, statt was Erbauliches zu tun? Ist immer am Sonntag, ja. Bei Ja darfst du dir 10 Punkte merken und immer noch mal die Ja's dann eben zusammen addieren. Ich sage noch mal die Zahlen. Und dann gibt es noch was, so für den Alltag. Fühlt sich dein Glaube manchmal an wie so eine To-Do-Liste? die du vielleicht morgens abarbeitest. Mensch, ich muss noch stille Zeit machen. Oh, ich habe noch meine Fürbitte nicht gemacht. Ach, ich muss noch Bibel lesen. Noch 2 Kapitel und 1 von gestern, weil ich es noch nicht geschafft habe. Mit der Intention, dass Gott für den Rest des Tages zufriedengestellt ist und zufrieden mit dir ist. Man muss das ja gar nicht öffentlich sagen. Ne? Einfach nur, wenn du dafür ein Ja hast, gibt es sogar 15 Punkte. Ich sage es nochmal, für die erste Frage 3, für die nächste 5, dann 8, 10 und 15. Einfache Addition, kriegt man hin. Ich werde es mit euch noch auswerten, aber es ist natürlich sehr scherzhaft, ja, sehr ernst zu nehmen. Nein, überhaupt nicht. Ein bisschen Spaß. Wer also zwischen 0 und 10 Punkten liegt, könnt ihr mitlesen. Da bist du entweder im Ruhestand, das trifft hier einige. Oder du bist ein Mystiker. Das sind tolle Leute, die liebe ich sehr. Sehr viel Gewinn, wenn ich die lese. Oder du hast es mit der Gnade wirklich verstanden. Und da würden wir gerne mit dir nach dem Vortrag noch sprechen und von dir lernen. Solltest du zwischen 11 und 25 Punkte haben, dann weißt du theoretisch, dass Gott dich liebt. Das ist schon mal was. Aber du hilfst ihm sicherheitshalber noch ein bisschen dabei, indem du ganz schön ordentlich ablieferst. Und dann würde ich sagen, bist du genau richtig hier bei diesem Abend. Beim nächsten, der hat einen netten Titel, finde ich, das ist der Burnout-Prophet. Dein Schutzengel ist vermutlich schon in der Kur. Der kann nämlich nimmer. Und vielleicht versuchst du, das Reich Gottes im Alleingang zu retten. Kommt mir manchmal, bei mir manchmal ein bisschen bekannt vor. Jetzt atme einfach tief durch. Die Welt dreht sich auch weiter, wenn du heute Abend einfach nur da bist und zuhörst.
Die Leistungsgesellschaft, wir kennen sie alle. Leistung ist einer der Maßstäbe in unserer Gesellschaft, die unseren Wert bestimmen. Das geht schon in der Schule los. Manche kennen die Liste der Schnellsten, der am weitesten springt. Das geht schon in der Grundschule los. Geht weiter bis zum Abitur. Wir waren bei 3 Abiturfeiern, da geht es immer darum, wer darf vorne stehen. Alle, die einen besseren Schnitt haben als 1,5, werden namentlich aufgerufen und nach vorne geholt. Und so geht es weiter mit Prämien im Beruf, mit Aufstiegschancen bei herausragender Leistung. Mit am meisten bekannt ist uns die Leistung beim Sport. Heute Abend könnt ihr es noch studieren im Fußballspiel Deutschland gegen die Schweiz. Nur wer Leistung bringt, wird aufgestellt, darf spielen. Ihr spürt, wovon ich rede. Leistung gibt Anerkennung, sowohl bei Menschen und auch bei Gott, Fragezeichen. Wir denken und handeln so oft, auch als Christen, Land auf, Land ab, dass wir meinen, wir müssen auch vor Gott etwas leisten. Aber die Frage ist, ist die Leistung ein wirklich hilfreicher Maßstab, um den Wert unseres Lebens zu bemessen? Ab wann ist der Mensch denn wertvoll, stellt sich da als Frage. Wäre es nicht sinnvoller und gemäß unseres Themas heute Abend sogar passender zu sagen, nicht leisten, um zu sein, sondern aus dem Sein heraus etwas leisten, aus dem Sein etwas zustande zu bringen. In unserer Leistungsgesellschaft ist es ja wesentlich, Aufgaben gut und am besten noch besser, noch schneller zu erledigen. Da erleben wir wichtige und dringende Dinge. Das sind unsere inneren Antreiber, manchmal auch die äußeren, die uns in diesem Hamsterrad halten. Es gibt einen hilfreichen Satz, der mich schon lange begleitet, um immer wieder aussteigen zu können, um nicht im Getriebensein unterzugehen. Kannst du den mal vorne hinwerfen? Dieser Satz habe ich in einem Buch gelesen, in einem Wirtschaftsbuch, und da heißt es: Gib deinen Prioritäten Termine und nicht deinen Terminen Priorität. Denn Prioritäten sind keine Frage von Produktivität, sondern von Richtung. In welche Richtung will ich unterwegs sein? Und wer bewusst Prioritäten schafft oder setzt, der schafft Orientierung. Denn was wir dauerhaft verschieben, verliert letztlich an die Substanz. Denkt an Zeit mit Menschen, die euch wichtig sind. Je mehr wir sie hinten anstellen, umso weniger bedeutsamer sind sie. Und das ist am Ende doch ziemlich fatal. Ich würde euch jetzt gleich eine ganz kleine Aufgabe geben. Eine Minute Zeit, dass ihr überlegen könnt, welcher Priorität will ich einen konkreten Termin geben? Was immer es ist, vielleicht ein Wochenende mit dem Ehepartner, ein Besuch bei einem guten Bekannten. Welcher Priorität will ich setzen und ihr einen Termin geben? Noch ein kleiner Tipp zur Umsetzung. Wenn du mit deinem Partner hier bist, dann erzählt euch auf dem Nachhauseweg, was du hier gedacht hast. Und dann tragt es zu Hause noch in den Kalender ein. Am besten noch heute Abend, spätestens bis zum Sonntagabend. Denn was wir in 48 Stunden nicht in Angriff nehmen, ist weg, sagen uns die Psychologen. Also nehmt euch ernst.
Von der Leistungsgesellschaft zu einem noch anderen Phänomen, dem wir heute begegnen. Das klingt ein bisschen aufregend. Die Erregungsgesellschaft ist es auch. Und es geht nicht nur Christen so, diese große Klage des heutigen Menschen. Neben all dem, was so viel ist, ja, es ist so viel. Und ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Meine Woche ist so vollgetaktet. Und ich weiß nicht mehr aus noch rein. Kommt euch vielleicht bekannt vor, ich kenne das manchmal. Ich weiß auch von Rentnern, dass die Stress haben. Da gibt es noch eine andere große Klage, und die heißt: Ich komme, selbst wenn ich Zeit dafür freischaufeln könnte, gar nicht zur Ruhe. Das ist ein bisschen neueres Phänomen. Wenn es euch nicht betrifft, hilft es zur Wahrnehmung vielleicht von anderen Generationen, die um euch herum sind. Selbst wenn ich mir Zeit freischaufeln könnte, ich komme nicht zur Ruhe. In mir ist so eine Aufregung, so eine Maschinerie am Laufen. Und freut euch, ihr spürt euer überreiztes Nervensystem. Da ist dauernd Impuls, Überall, also angefangen von da oben, vom Kopf bis überall. Ja, so. So ähnlich wie der Duracell-Hase vorher, der ja auch mit Schwung durch ist, aber es ist so eine Aufregung. Und dieses Nervensystem, das meldet sich. Stille ist fast nicht auszuhalten. Wie gesagt, der Begriff beschreibt eher so eine moderne Gesellschaftsform. Aber ich finde es spannend, auch das vor Augen zu haben, weil es so ist. Ja, das ist das, darin leben wir. So ein Kernmerkmal ist zum Beispiel in der Informationsflut, die ja da ist, das merkt man, denke ich, auch beim Fernsehen, nicht nur, wenn man mit dem Handy viel unterwegs ist oder am Rechner sitzt, die wird nur noch wahrgenommen, was maximales Aufsehen erregt. Ja, also naja, so langweilige Werbung ist nichts, da muss es richtig ballern, da muss was losgehen. Ja. So ist es mit ganz vielen Informationen, da muss immer Stoff dahinter sein. Wer nicht provoziert, wird unsichtbar. Das ist das eine. Das andere ist, das kennt ihr vielleicht auch, dass unheimlich schnell gesprochen wird. Es gab Untersuchungen, die sind allerdings schon ein bisschen älter. Da hat man festgestellt, dass in New York ein New Yorker doppelt so schnell spricht als ein griechischer Landwirt. Doppelt so schnell, ja. Und das ist in Nachrichten, die man kriegt, eine ganz, ganz starke Verstärkung, Verschnellung, Schnellerung, Beschleunigung der Sprache. Und auch, kann man sich vorstellen, wenn ganz schnell was getextet wird, verliert es oft an Tiefe. Weil wenn wir was Wesentliches sagen wollen, ist es besser, man spricht langsam, viel spannender. Die Schnelligkeit betrifft auch so Tipps, die man kriegt, Informationen, die kommen, Berichte, Meinungen, das überschlägt sich. Und dann gehört noch was dazu, ja, das Sprechen, die das richtig gut kennen, sagen von Empörungszyklen. Das heißt, es geht nur, wenn man so eine Zuckung hat, ja, wenn was Schreckliches ist, wenn was Aufsehenerregendes kommt, eine Welle der Erregung ein bestimmtes Thema begleitet, nur dann wird es wirklich interessant für uns. Und so schnell wie das kommt, so schnell ebbt es auch wieder ab. Eine ständige Reizung, der sind wir ausgeliefert, weil es so ist. Ja, will man auch gar nichts wirklich so erstmal dagegen unternehmen. Die ständige Reizung, die Überreizung und daher diese erregte Gesellschaft. Peter Zimmerling, der ist Professor für Neues Testament und praktische Theologie in Leipzig, auch ein bedeutender Zinzendorf-Kenner, der sagt, für ihn bedeutet das Christsein in dieser Erregungsgesellschaft ein Mensch der Stille zu werden. Also was bleibt uns übrig? Ein Mensch der Stille zu werden. Nur wer sich bei Gott und bei sich selbst verankert weiß, kann diesem gesellschaftlichen Druck standhalten. Sobald man sich damit beschäftigt, also mit den modernen sozialen Medien, ist man dem ausgeliefert. Und nur wer bei sich und bei Gott ist, kann dem standhalten. Ich glaube, standhalten ist ein ganz wichtiges Wort, eine Haltung, ein Lebensstil in unserer heutigen Zeit. Immer nur leisten oder auch mal sein. Standhalten. Ja, und er plädiert dafür, dass unser Glaube nicht nur gedacht wird, und er ist ein großer Denker, der Peter Zimmerling, sondern dass er mit Leib und Seele erfahren wird. Und ich habe vorher gedacht, hier kann man Glauben, Liebe Gottes, mit Leib und Seele erfahren. Wir haben hier einfach was Schönes zum Anschauen. gestaltete Botschaft, ja. Und nachher wartet ein wunderschönes Buffet auf uns, gestaltete Liebe, erfahrbar. Nicht nur denken, heute hier können wir das erfahren. Danke allen, die das so liebevoll machen hier. Und ich dachte mir, es ist herrlich, dass Gott schon von alters her diesen Gedanken hat. Und habe uns mal zwei Bibelstellen noch zum Mitlesen abgedruckt. Meine Seele sei stille, nur zu Gott, oder sei stille zu Gott, denn er ist meine Hoffnung. Merken wir den Unterschied zu den Nachrichten?
Duft, 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 duft. Krieg in der Ukraine, Bomben im Iran, Sport, Wetter.
Nur meine Seele ist stille zu Gott. Und dann aus dem Psalm 46, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ein Auftrag, eine Einladung und ein Weg, wie das gehen kann. Wir schauen noch ein bisschen weiter diese Phänomene an, mit denen wir zu tun haben.
Ein dritter Gedanke dazu ist die sogenannte rasende Zeit. Ich bitte mal um Handzeichen, wer hat das Gefühl, dass die Zeit rast? Die gute Nachricht für euch ist, ihr seid nicht allein. Es geht vielen so. Die schlechte Nachricht dabei ist, ihr glaubt einer Lüge. In Wirklichkeit rast nicht die Zeit, sondern wir Menschen rasen. Du und ich rasen. Geraten in Hektik, kommen aus der Puste und sind am Ende eines Tages oder einer Woche oder sogar eines Jahres unzufrieden mit uns und unserer Zeit. Dabei ist die Zeit etwas vom Gerechtesten, was auf der Welt verteilt ist. Jeder hat 24 Stunden am Tag, 1440 Minuten zur Verfügung. Die entscheidende Frage ist wohl, was und wie viel packe ich da hinein? Ist es ein angemessenes Maß oder ist es zu viel? Weil es oft zu viel ist, deshalb ist eine Wahrheit, weniger ist oft mehr, um es bewusst zu erleben und um es bewusst genießen zu können. Die Frage ist immer wieder, bin ich bei dem, was ich tue, oder bin ich schon wieder beim Nächsten, weil die Zeit nicht dringt? Beispiel, kann ich beim Spaziergang den Schmetterling am Wegesrand beobachten, oder bin ich gedanklich schon am Ziel, wo ich hin will, zum Aussichtspunkt oder zum Kaffee trinken? Die gute Botschaft ist, es ist eine erlernbare Lebenskunst, den Augenblick zu genießen. Aber man muss es üben. Denn wir glauben ja als Christen, Gott hat die Zeit geschaffen. Von Hektik hat er nichts gesagt. Er schuf Tag und Nacht. Wir denken bei Zeit an die Uhr. Und die stresst uns oft. Deshalb sagen uns die Afrikaner, ihr Europäer habt die Uhr, wir haben die Zeit. Und wir können da von der Natur, zum Beispiel vom Apfelbaum, lernen. Es braucht von der Blüte bis zum Apfel viele Wochen, sogar Monate. Und wir sehen es auch am sogenannten Reich Gottes, am Bau des Reiches Gottes. Wenn wir allein von Jesus her denken, wo er auf dieser Erde war, baut er schon 2000 Jahre. Und er ist immer noch nicht am Ende und immer noch nicht fertig.
Das Umfeld oder die Umfelder, die uns umgeben, die Tatsachen, mit denen wir leben. Eine Tatsache ist auch noch die hier. Der Versucher. Auch der ist auf dem Plan. Und ohne dem Teufel jetzt eine zu große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, soll betont werden, dass es ihm eine große Freude ist, wenn wir all dem, was wir jetzt angedeutet haben, verfallen. Wenn wir in Beschäftigung und Überreizung versinken. Wenn wir beim Schließen der Augen Bilder von unseren Handys oder von Filmen oder vom Rechner oder von Spielen vor Augen haben. Weil das ist nämlich so, dass man macht es so und man sieht noch dieses Dong, Dong, Dong oder was auch immer man gespielt hat. Er jubelt, wenn wir nicht mehr zur Ruhe kommen und darunter leiden, dass wir lieber auch gar keine Ruhe mehr suchen. Und Erschöpfung ist tatsächlich kein gutes Schlafmittel. Sich auspowern, ja, aber Erschöpfung, nein. Nicht nur die gesellschaftliche und die psychologische Ebene wollen wir heute Abend beachten, sondern auch die geistliche. Wir leben nicht einfach nur in einer Zeit, sondern die umschließt auch eine geistliche Dimension. Und hier gilt ein mutiges Widersteht. Das lesen wir bei vielen Menschen in der Kirchengeschichte, die gesagt haben, widersteht. Die große Französin Marie Durand, die sagte, resiste, hat sie mit ihren Fingernägeln in den Turm gekratzt, um ihre Geschwister, die auch gefangen genommen waren, zu erinnern und aufzufordern, widersteht. Dazu später noch mal ein bisschen mehr. Wir haben jetzt also so verschiedene Räume, in denen wir uns bewegen. Und wie gesagt, wir können da nicht raus, ist so, aber wir können uns verhalten. Und wir können uns immer verhalten als Menschen, die Gott kennen. Und man kann auch immer eine Entscheidung treffen, ob ich jetzt Gott kenne oder nicht. Wir wollen noch einen anderen Raum aufzeigen, eröffnen, den Ruheraum. Den Ruheraum. Bildlich gesprochen ist es natürlich, und man kann sich vorstellen, das ist der Raum, in dem wir in Gottes Gegenwart sind. Und nein, das ist nicht die Kirche, die auch, aber nicht nur. Der Raum, in dem wir in Gottes Gegenwart sind, wo uns Gottes Gegenwart umgibt. Da gehört Unterschiedliches dazu. Das Durchatmen zum Beispiel. Bernhard von Clairvaux, ein Gründer eines Ordens, der schreibt an einen Freund, wie lange schenkst du allen noch deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selbst? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann denn der gut sein? Denke also daran, gönne dich dir selbst. Und der war kein Zeitgenosse aus dem 20. Jahrhundert oder so. Der hat weit vorneweg gelebt. Durchatmen, das bringt Entspannung und Entspannung haben wir nötig. Gott schuf den Schabbat, diesen Ruhetag. Und an dem hat er sogar höchstpersönlich selber geruht. Also wir dürfen, ja, falls sich das einer fragt, darf man das überhaupt? Ja. Wir dürfen, wir sollen ihm da nachgehen. Er ruht von allen seinen Werken, macht er einfach Siesta einen Tag lang. Wow. Und wenn wir uns anstecken lassen, hier ist ja der Liegestuhl, ihr habt einen Teebeutel, man kann in der Sonne Vitamin D tanken, man kann in die Sauna gehen, Konzertbesuche machen. Geh einem Hobby genüsslich nach, lies mal wieder ein Buch, auch eins da, trink ein Gläschen Wein. Schnitt sie in einem Holzklotz rum und schau mal, was daraus wird. Oder greif zu Farbe und Papier. Zweckfrei, das Wort ist heute schon mal gefallen. Zweckfrei, einfach nur. Atme durch und hüte dich davor, etwas leisten zu wollen. Atme durch. Ja, genau, wunderbar, wenn man das hört. Atmen übrigens entspannt unsere Muskulatur. Das fand ich cool. Es bringt Sauerstoff in den Körper. Und mehr noch, es ist sowas wie eine biologische Stopptaste für unser Nervensystem. Wenn du atmest, tief und bewusst, heißt es für dein Nervensystem, stopp, komm runter, mach langsam. Also Fenster auf, Luft rein. Brauchen wir in dieser Erregungsgesellschaft. Aus der Pause kommt die Kraft. Da gibt es eine ganz nette Geschichte. 1952 hat ein Mann namens John Cage ein Musikstück komponiert. Der Pianist betritt die Bühne, setzt sich, ich vermute, an den Flügel und spielt. 4 Minuten 33 Sekunden lang Pause. 4 Minuten 33 Sekunden lang Pause spielt er. Was hört man? Pause. Nichts. Das sollte deutlich machen, dass der Komponist nicht einig ist mit der stressigen Gesellschaft. 1952. Pausen sind was ganz Lebendiges. Sie beleben, weil sie das, wenn es so dicht ist, entspannen. Ja, also, na, wissen wir, wenn wir unterwegs sind, machen eine Pause, wenn es ganz dicht ist, da kann man entspannen. Also, Pausen sind was Lebendiges. Es ist kein Gedale, das ist was Lebendiges. Und sie geben Luft zum Atmen. Also nochmal herzliche Einladung in den Brunnen, wenn ihr das braucht. Warten gehört auch dazu. Oh, und da bin ich gar kein Held drin, fragt mein Mann. Warten, Geduld gehören ja sehr zusammen. Geduld kann man üben, habe ich mir sagen lassen. Und wenn man sie übt, das tue ich tatsächlich, dann wird es immer leichter. Ich muss sehr üben, wenn vor mir ein langsamer Autofahrer ist. Frag mein Mann, er sagt dann immer, Martina, wir sind nicht auf der Flucht. Naja, ich halte es fast nicht aus. Geduld heißt nicht immer sofort alles. Zunächst einmal verzichten können, das heißt Geduld. Zusehen, wie die Zeit vergeht, ohne frustriert oder aggressiv zu sein. Zusehen, ohne dass da was losgeht. Also das kann man üben. Kann dem nachgehen und fragen, ja. Was macht mich eigentlich so ruschig? Etwas aushalten und ertragen können, das gehört mit zur Geduld. Im Wissen dahinten, dort kommt das Ende. Sich Zeit lassen, heißt Geduld haben, warten können, um zum Beispiel auch eine Entwicklung möglich zu machen. Wir haben alles mögliche Zeug ausgesät. Na, das wächst nicht schneller, die Zucchini, wenn ich an den ziehe. Ja. Zeit lassen, dass sich was entwickeln kann. Und das gilt auch für unser Inneres, für unser Persönliches. Zeit lassen, dass sich was entwickeln kann. Fördern hat sehr viel mit Geduld zu tun. Alle Menschen, die hier von euch, die ihr mit anderen Menschen zu tun habt und sie fördert, das braucht viel Geduld, weil es halt nicht schnapp ab passiert. Und Geduld ist eine göttliche Tugend. Wenn wir unseren Vater im Himmel anschauen, sehen wir, lesen wir, er ist langmütig, barmherzig, geduldig und ein Vorbild für Treue. Wir wollen euch jetzt einladen, einfach mal zuhören, weil wir dürfen jetzt einem fiktiven Gespräch lauschen zwischen Gott und einem seiner Menschenkinder. Gespräch mit Gott und einem Christen am Sonntag.
Wie war dein Sonntag? Hast du die Ruhe genossen?
Herr, es war super produktiv. Ich habe die Garage sortiert, 3 christliche Podcasts gehört, beim Kirchenkaffee geholfen und die Eheandacht für die nächsten 2 Wochen vorbereitet. Ich habe richtig was geschafft für dein Reich.
Aber ich wollte doch eigentlich nur, dass du mit mir auf der Bank sitzt und den Sonnenuntergang anschaust.
Ah, verstehe. Sonnenuntergang. Moment, ich trage mir das doch gleich für den nächsten Sonntag direkt in meinen Kalender ein. 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr, Anschauen der Schöpfung. Kann ich dabei die Pfirsiche für die Marmelade steigen? Wir bleiben mal kurz einen Moment in der Stille. Und ich lade euch ein, dass ihr überlegt, inwieweit, an welcher Stelle du davon betroffen bist.
Ein drittes, das wir in diesem Ruheraum finden, das Schönste. Was ist das Schönste? Das finden wir in der Frage, wo wohnt eigentlich Gott? Wo wohnt Gott? Eine Antwort würde natürlich sein, er wohnt hier in diesem Hause, in seiner Kirche. Das stimmt, aber das ist lang nicht das Schönste. Wir finden im Neuen Testament den Johannesevangelium Kapitel 14, wo Jesus davon spricht, wie eigentlich die Jünger weiterleben sollen, nachdem er diese Erde verlassen hat. Und er sagte etwas, das klingt eigentlich unglaublich. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wörtlich steht dort, Gott schlägt sein Zelt auf. Er kommt nicht nur zu Besuch, sondern er zieht ein, um zu bleiben. Das ist eines der tiefsten Geheimnisse des Glaubens. Diese Wahrheit, Gott wohnt nicht zuerst in Häusern und Gebäuden, sondern seit Jesus wohnt er als Glaubender in mir und in dir. Und das 24 Stunden am Tag und keine Minute weniger. Ja, wir können sagen, er ist mir so nah, wie mir kein anderer Mensch nah sein kann. Nicht mal der Ehepartner. Und diese Verbundenheit ist dauerhaft. Und das ist so eine befreiende Wahrheit, für die ich selber gar nichts tun muss, sondern es mir einfach von Gott schenken lassen kann. Das ist das Allerschönste. Was hilft weiter in diesem Raum? Die Möglichkeit, eine intensive Zeit zu haben, um diese Schöne und diese Wirklichkeit, dass Gott in mir lebt, zu genießen. Ich gehe dafür seit einigen Jahren einmal im Jahr für mehrere Tage in ein Kloster, um genau das einzuüben, Dasein vor Gott. Im Schweigen, im Hören und in einem gewissen Nichtstun, um von ihm zu empfangen. Und deshalb habe ich für diese Tage kein ausführliches Programm und keinen Fragenkatalog, den es abzuarbeiten gilt. Aber es geht in der Regel mit einer Krise los. Und ich beginne schon zu Hause. Ich bin fast jedes Mal versucht, abzusagen oder zu verkürzen, weil es doch noch so viel zu tun gibt. Zum Glück habe ich es im Kalender geplant. Stichwort Prioritäten setzen. Die zweite Krise kriege ich dann, wenn ich 3 Tage im Kloster bin. Dann frage ich mich ernsthaft, was mache ich hier eigentlich? Ganzen Tag rumsitzen, spazieren gehen? Ich hätte zu Hause so viel zu tun. Aber wenn ich diese Krise überwinde, entfaltet sich der Reichtum dieser investierten Zeit. Ich kann dann diese Art der Ausrichtung auf Gott genießen und erlebe Dinge, die nachhaltig wertvoll sind, oft über das ganze Jahr hinweg. Ich kann das oft gar nicht erklären, was da geschieht, aber es ist so wertvoll und kostbar. Ein Beispiel, das ich aus diesen Zeiten gewonnen habe: Ich kann heute viel mehr in Gedanken beten. Ich dachte früher immer, man muss immer Worte machen, Worte formulieren. Nee, wir können in Gedanken beten. Und ich merke, das geschieht mir viel öfter, viel automatischer. Also eine intensive Zeit im Jahr, es lohnt sich. Aber es geht auch um einzelne Zeiten am Tag. Ich bin christlich sozialisiert, da gehörte die sogenannte stille Zeit, ist so ein Fachbegriff unter Christen, und meine Zeit zum Bibellesen und Beten so zum täglichen Ritual. Und so ein Ritual hilft wirklich zur Beständigkeit und gegen Beliebigkeit und Abhängigkeit von Lust und Laune, ob ich das heute will oder nicht will. Aber ich merke heute, es geht vielmehr nicht um eine Pflichtübung, sondern es ist Beziehungspflege der Gemeinschaft mit Gott. Eine ganz kleine praktische Hilfe ist für mich seit einiger Zeit, dass ich nach dem Aufstehen, bevor ich in das Tagesgeschäft gehe, ein vorformuliertes Hingabegebet spreche. Das beginnt mit dem Satz: Herr, dir übergebe ich mich, Geist, Seele und Leib. Es ist für mich wie so eine große Wahrheit, die über den Tag ausgesprochen wird und mit der ich durch diesen Tag gehen kann. Ich gehöre ihm. Sonntags nehme ich mir gerne Zeit, eine Stunde am Nachmittag oder am späten Vormittag, einfach für mich alleine zu beten und erlebt es als etwas sehr Kostbares und Stärkendes.
Ich will euch noch einen Teil von dem Raum der Ruhe vorstellen. Ich nannte es den Erker der Nachfolge. Wir hatten es vorher vom Überwinden und Überwinden oder vom Widerstehen und Überwinden. Nachfolgen, Überwinden bedeutet, bedeutet dieses Widerstehen? Und dann nochmal das eindringliche Wort. Widersteht der Hektik und der Ablenkung. Wir sind nicht Sklaven davon. Widersteht. Wir könnten jetzt 100 Ideen sagen, wie man in welchem Fall was machen könnte. Das Eigentliche ist, dass du erkennst, wo fällt es mir denn schwer? Dass du wahrnimmst, wie geht es mir denn? Und an der Stelle ein kleines bisschen am Stellrad drehst. Ein kleines bisschen. Das ist Widerstehen. Ich lasse dem Ding nicht seinen Lauf. Das ist Widerstehen. Kinder und Enkelkinder kennen sich super aus auf Handys. Unsere Tochter hat mir mal auf das Handy so die Graustufen eingestellt. Ab 21.07 Uhr wird alles grau und dann macht es gar keinen Spaß mehr, da reinzugucken, weil sie nicht immer bunt ist. Kann man ja fragen. Oder wie wäre es mit einer digitalen Fasterei in der Karwoche? Fernseher aus, alles aus, nichts mehr, Karwoche, Sendepause. Und derjenige oder diejenige, die davon angesprochen ist, die weiß jetzt Bescheid. Und alle anderen leben bitte in Freiheit ihren Umgang. Übernimm Verantwortung, könnte man im weitesten Sinne auch das Widerstehen übersetzen. Ich übernehme Verantwortung für mich, indem ich widerstehe. Und das Spannende ist, dass im Chinesischen Verantwortung übernehmen heißt, sich ein wenig Zeit nehmen. Ist das nicht cool? Wer Verantwortung übernimmt, nimmt sich ein wenig Zeit. Zeit zum Nachdenken nämlich, zum Wahrnehmen der Situation, um dann auch sachgemäß handeln zu können. Und wir kennen das alle, oder die allermeisten vermutlich aus der Kindererziehung. Ja? Wenn man nur busch immer reagiert und gar nicht viel Platz lässt, kommt man am Ende ohne wirklich wo raus, man vergaloppiert sich. Aber wenn ich einen Schritt zurückgehe, die Situation wahrnehme, um was geht's eigentlich hier gerade, dann kann ich entsprechend handeln, also agieren und muss nicht nur wild reagieren. Verantwortliche sind Menschen, die handeln, die widerstehen und die nicht nur reagieren. Wir wollen euch noch an zwei Erfahrungen teilhaben lassen. Eine ganz aktuelle für mich gerade ist der erste, der freie Tag trotz langer To-Do-Liste. Auf dem Zettel hat mir ja manche so stehen, der ist manchmal im Kopf, manchmal auf dem wirklichen Zettel. Und nach einem Wochenende habe ich normalerweise frei. Das heißt aber nicht, dass die Aufgaben weniger auf meinem Zettel werden, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Geht es mir auch nicht anders wie anderen Leuten. Und dann die Frage, und jetzt soll ich den ganzen Tag frei machen. Das ist echt eine Versuchung. Und mir gelingt es auch nicht immer. Aber mehr und mehr erfahre ich und erlebe ich die Wohltat. Ich habe kein anderes Wort gefunden, ist mega verstaubt, ja, aber das drückt es aus. Die Wohltat, mal frei zu machen. Einfach frei zu machen. Ich kann die Welt nicht retten. Das ist eine Einsicht, die da dahinter steht. Und wie schön ist es, wenn ich die Aufgaben dann, die ja auf meinem Zettel stehen, die verschwinden auch nicht, ne, wenn ich mit aller Weisheit da frei mache und die Wohltat genieße. Aber wenn ich die erholt anpacken kann, das ist richtig cool. Und ja, ich kann da aussteigen aus einem Hamsterrad. Und ich erlebe auch immer wieder mal, wie Gott mir oft unerwartet hilft in meinem Zettel. Ich darf ihn machen lassen. Ich darf ihm mehr und mehr vertrauen, nämlich vertrauen, dass er kann. Und wir gehen jetzt auf Ostern zu. Und da sehen wir, was er kann. Da kann er den Tod überwinden. Da macht es Bäm und er steht. Also ein leises Bäm, ja, ist ja nicht so. Aber er aufersteht er kann. Und falls du im Ostergottesdienst sitzt oder in einer österlichen Runde hockst und Ostern feierst, dann feierst du, er kann. Und es wäre gleichzeitig ein Weg für dich zu sagen, ja, ich darf aus der Leistung aussteigen und ich kann in seine Nähe, in seine Gegenwart und in seine Gelassenheit einsteigen.
Eine zweite Erfahrung, die uns immer wieder hilft, in diesem Sein zu leben, steht hier: Sonntagsbegrüßungsfeier. Wer kennt sowas? Ein paar wenige. Vielleicht ab heute ein paar mehr. Sonntagsbegrüßungsfeier meint, wir begrüßen den Sonntag am Samstagabend und gehen ganz bewusst in diesen Sonntag hinein. Beenden die Arbeit rechtzeitig, um es tun zu können. Meistens so 18, 19 Uhr. Man kann ja am Samstag, können ja bis 21 Uhr arbeiten. Ja, demnächst wird die Sonne so lange scheinen, dass man das könnte. Nein. Und es hat zum Inhalt, zum einen, schön miteinander zu essen. Das muss gar nicht sehr aufwendig sein, aber man kann mal einen Tisch schön machen, Kerze aufstellen und so weiter. Und bewusst, ja, das gemeinsame Essen genießen. Dann beten wir zusammen eine kleine Liturgie. Da haben wir, das lege ich mal draußen auf, wenn das interessiert. Das ist von der Jesusbruderschaft in Gnadental, haben so ein Fallblatt gemacht mit der Überschrift den Sonntag feiern. Da gibt es so eine kleine Liturgie, die man da miteinander sprechen und beten kann, um bewusst den Sonntag willkommen zu heißen. Ein ganz schöner Satz, der mir darin sehr gefällt, heißt, da heißt es zum Beispiel: Heute lassen wir die Belange der Woche beiseite. Und was noch sehr schön ist, dass man gemeinsam Dank, Anliegen zusammentragen kann. Was hat man in dieser Woche erlebt und sich das gegenseitig erzählen? Wir laden dazu gerne auch ein, zwei oder drei andere Leute ein. Anderes Ehepaar oder jemand aus unserer Gemeinschaft. Keine große Veranstaltung, soll kein Riesenessen und Aufwand sein, sondern im kleinen Rahmen, aber bewusst in diesen Sonntag hineinzugehen. Erleben wir als sehr wertvoll.
Das ist analog zu dem jüdischen Begrüßung des Schabbats, aber eben auf Jesus fokussiert. Ja, und jetzt würde ich euch gerne einladen zu einem besinnlichen Abendgebet. Ihr findet es hier in dem Rundbrief, den haben wir draußen ausgewählt, könnt ihr gerne mitnehmen, da sind noch verschiedene Impulse drin zum Sein. Das Abendgebet ist ein wesentlicher Punkt, um ins Sein zu kommen und dass wir es praktisch werden lassen, deswegen jetzt das Gebet. Setzt euch gemütlich hin, schließt die Augen oder macht sie auf. Ich würde es einfach langsam vorlesen und ihr schaut, wie ihr innerlich mit dabei sein könnt, wie ihr dahin kommt. Es wiederholen sich immer wieder mal einzelne Satzteile. Also das ist kein Versehen, das ist so gewollt. Und damit beenden wir dann unseren Teil. Herr, am Ende dieses Tages komme ich zu dir. Ich bringe vor dich alles, was ich gemacht habe, was ich geschafft und geleistet habe. Alles, was mir gelungen ist. Auch das vermeintlich Kleine. Ich halte dir die Situationen hin, die mir missglückten. Du sprichst zu mir, du bist gewollt und gebraucht von mir. Ich erkenne, deine Last ist leicht, dein Joch ist sanft. Ich halte dir alles hin, was mir heute zu viel und zu schwer war. Aufgaben, Verantwortung, Eindrücke, Nachrichten, Menschen, Erwartungen, Einsamkeit. Du sprichst mir zu, du bist gehalten und getragen durch mich. Ich bekenne, deine Last ist leicht, dein Joch ist sanft. Ich bringe dir meine Freude und meinen Schmerz. Ich halte dir mein Herz hin, so gut ich kann. Mit allem, was sich darin befindet. Die glücklichen Momente, die heiteren und leichten Phasen. Die unverständlichen Tatsachen. Das, was weh tut und brennt, die Schürfwunden dieses Tages. Du sprichst zu mir, du bist getröstet und geschützt durch mich. Ich erkenne, deine Last ist leicht, dein Joch ist sanft. Am Ende dieses Tages stelle ich mich als ganze Person in dein Licht, mit Körper, Seele und Geist. Ich bleibe in deinem Licht. Lass mich erkennen, wo du zur Umkehr rufst, hinein in deine Barmherzigkeit. Ich bleibe in deiner Liebe. Du sprichst mir zu, du bist geliebt und erlöst in mir. Ich bekenne, deine Last ist leicht, dein Joch ist sanft. Und so gehe ich in die Nacht. Gewollt und gebraucht, gehalten und getragen, getröstet und geschützt, geliebt und erlöst. In deinem Segen. Und in deinem Namen, dreieiniger Gott. Amen.